Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Vincent. Das ist meine erste Podcast-Folge. Und heute habe ich einen interessanten Gast. Das ist Michelle Heidenreich. Die sollte unseren Hörern bekannt sein, denn sie moderiert den Podcast ebenfalls.
Ja, danke Vincent, dass du schon gesagt hast, dass ich ein interessanter Gast bin. Das freut mich. Jetzt sind direkt schon die Erwartungen vom Publikum total hoch. Mal schauen, was wir liefern können.
Ja, da bin ich doch sehr überzeugt von, dass wir eine Menge liefern können. Denn wir möchten heute sprechen über die Tätigkeit des Anwalts, wenn er außerhalb einer Kanzlei unserem Beruf nachgeht. Denn da hast du etwas zu berichten, denn du warst nicht immer Anwältin bei Kapellmann, sondern du hast im Unternehmen gearbeitet, wenn ich das richtig verstanden
habe. Genau, also ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich werde dieses Jahr 40, dementsprechend habe ich schon beruflich ein paar Sachen ausprobiert. Ich war direkt nach dem Studium bzw. direkt nach dem Referendariat, 2015 war das jetzt mittlerweile auch schon, war ich als erstes bei Kapellmann, genau, schon ein paar Jahre her, und war da einige Zeit bei Kapellmann und habe dann aber so von 2018 bis jetzt letztes Jahr nochmal einen kleinen juristischen Ausflug in die Unternehmenswelt gemacht. Und habe mir da auch nochmal angeguckt, wie es so ist, als Juristin in einem Unternehmen zu arbeiten, beziehungsweise war ich sogar in zwei unterschiedlichen Unternehmen in der Zeit.
Aha, unmittelbar anschließend dann.
Genau. Es ist ja so, wie es immer ist im Leben. Manche Sachen ergeben sich ja. Ich hatte mir dann irgendwie überlegt, ich möchte mir das ganz gern nochmal angucken, wie es ist, als Juristin in der Rechtsabteilung zu arbeiten. So in unserem Berufsalltag, weiß ich nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte durchaus mal mit Rechtsabteilungen zu tun, egal ob es jetzt von städtischen Mandanten war oder auch von Privatmandanten. Aber da hatte ich immer mal wieder mit Inhouse-Juristen zu tun und irgendwie dachte ich mir so, vielleicht wäre das ja auch mal ein spannendes Tätigkeitsfeld. Also habe ich mich mal auf die Suche gemacht und war dann in einem größeren Unternehmen aus der Automobilbranche in der Rechtsabteilung. Und da habe ich auch direkt das erste Learning gehabt. Ich dachte nämlich, okay, also das ist ein sehr großes marktführendes Unternehmen im Bereich Leasing-Autovermietung. Und als ich da zum Vorstellungsgespräch hingegangen bin, dachte ich so, ja, okay, also die haben jetzt bestimmt auch eine relativ große Rechtsabteilung und war sehr überrascht, als da ein Team saß, was nicht größer war als die Finger, die man an der Hand hat, und dachte so, okay, also ich hatte mir jetzt vorgestellt, dass da bestimmt so 20, 30 Leute sitzen.
Im Großraumbüro, ne?
Genau, im hippen Großraumbüro irgendwo. Man stellt sich das ja, wenn man aus der Kanzleiwelt kommt, im Unternehmen irgendwie doch immer ein bisschen cooler vor, oder zumindest habe ich es mir so vorgestellt. Also es war auch tatsächlich ein Unternehmen, was ich insgesamt so von seinem Marketing und so als relativ cool empfunden habe. Da war ich dann doch sehr überrascht, als wir in der Rechtsabteilung tatsächlich nur so 3, 4, 5 Leute auf einmal waren.
Mhm. Also Aufgabenbereich war dann, würde ich mal direkt aufs Juristische kommen, vielleicht interessiert das die Hörer ja auch explizit, du bist da spezialisiert gewesen auf einen Bereich.
Genau, das war nämlich genau die Sache, die sich daran anschließt. Tatsächlich war es so, dass ich mir vorgestellt hatte, dass man relativ spezialisiert ist. Ich muss aber vollkommen wertungsneutral sagen, ich habe mich teilweise wie so ein Feld-, Wald- und Wiesenanwalt gefühlt, bei dem irgendwie alle Fragen mal lustig aufgeschlagen sind. Also es war... Also die Unterschiede fingen schon an, dass beim Vorstellungsgespräch ich tatsächlich juristische Aufgaben bekommen habe, die ich lösen sollte. Das kannte ich so aus der Kanzleiwelt jetzt noch nicht. Ich hatte von Freunden, die als BWLer tätig sind, bereits gehört, dass die immer so ganz aufregende Assessment Center haben, wo man Aufgaben lösen muss.
Wir denken ja sowieso immer, überall ist es aufregender als bei
Genau.
uns.
Und da war aber tatsächlich die Aufregung im Vorstellungsgespräch schon relativ hoch, weil da gab es nämlich tatsächlich ein kleines Assessment Center. Und darauf war ich gedanklich jetzt noch nicht so vorbereitet zu dem Zeitpunkt. Und da fing es dann erstmal an, dass ich direkt im Vorstellungsgespräch schon juristische Aufgaben vorgelegt bekam, auch wirklich ausgedruckt anhand von dann fingierten E-Mails, was angeblich meine Kollegen aus verschiedenen Abteilungen jetzt von mir wollen würden und wie ich auf diese Fragen jetzt reagieren würde.
Kannst du mal erzählen, was sind das? Was waren das für Fragen, mit denen du da konfrontiert wurdest?
Es wurden mir irgendwie E-Mails vorgelegt, dass man irgendwie vorhätte, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, und dass man irgendwie die und die Behauptung aufstellen wollte. Und naja, also so Marketingbehauptungen sind ja immer ein bisschen geschönt. Ich glaube, da verraten wir jetzt nicht zu viel, und nehmen niemandem die Illusion. Ja, und dann ging es so ein bisschen um die Frage, ja, ob man das denn machen dürfe. Also ich als Bau- und Architektenrechtlerin und Vergaberechtlerin saß da so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg und dachte mir, puh, jo, keine Ahnung, wenn ich mal ehrlich bin, ne?
Dann wieder mit den Grundlagen aus dem Studium
Richtig,
angefangen.
dann hat man mal wieder mit den Grundlagen aus dem Studium angefangen und dann dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt Unternehmen irgendwie unterstützen soll als Inhouse-Anwältin, dann kann ich doch bestimmt auch vorschlagen, dass man sich ansonsten bei Spezialthemen noch externen Rat holen sollte. Naja, gesagt, getan, auf jeden Fall hat es irgendwie ausgereicht, um den Job zu kriegen. Wobei ich glaube, dass meine Antwort jetzt fachlich tatsächlich noch Luft nach oben hat.
Wie lange ging der Assessment Center?
Das war tatsächlich irgendwie im insgesamt nur so eine Stunde, aber es war auf jeden Fall schon mal spannend zu sehen, dass das im Unternehmen doch irgendwie tatsächlich anders laufen könnte. Also von daher, falls irgendwer der Zuhörer mal vorhat, sich im Unternehmen zu bewerben, erkundigt euch vorher, macht euch vielleicht ein bisschen schlau, wie da so ein Einstellungsgespräch abläuft. Vielleicht haben es ja mittlerweile andere Kanzleien auch, dass sie eher irgendwie ein kleines Assessment Center machen. Ich persönlich kannte es aus der Kanzleiwelt nicht, und war etwas überrascht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn wenn man das vergleicht, die Einstellung in der Kanzlei, in dem Fall ist ja eher formell, wird gefragt, was haben Sie gemacht? Also mein eigenes war ja, sage ich mal, auch schnell getan. Wer ist man, die ursprüngliche Vita und was man für ein Fachgebiet macht? Ich glaube, das ist da schon anders. Hattest du das Gefühl, da war da ein großer Konkurrenzdruck, kannst du es beurteilen, sage ich, bei der Einstellung?
Also ich glaube, dass je nachdem, wo man sich bewirbt, irgendwie die Jobs natürlich auch schon beliebt sind, weil natürlich ist es immer so, dass man je nach Position in der Rechtsabteilung natürlich etwas geregeltere Arbeitszeiten hat, weil man natürlich an die gesamte Belegschaft geknüpft ist und ganz normaler Angestellter im Unternehmen ist und es je nach Unternehmensgröße dann ja auch bestimmte Zeiterfassungssysteme gibt irgendwie und man da tatsächlich zumindest so wie ich es kennengelernt habe, relativ geregelte Arbeitszeiten hat.
Geregelt, kannst du da irgendwas zu sagen?
Bei uns war es zumindest tatsächlich eher ein 9-to-5-Job irgendwie, als das jetzt vielleicht in den Kanzleien der Fall ist.
Also okay, klassisch 9 to 5. Also wir wollen ja auch den Zuhörer jetzt nicht so Angst machen. Das ist ja also nicht bei jeder Kanzlei, dass man bis Mitternachts da sitzt. Aber wenn du sagst, es ist strukturierter, geregelter, eben wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass du ja intern nur tätig
Genau.
warst für die Abteilungen. Du bist ja nicht mehr in dem sonst für die Anwälte gegebenen Druck, Umsatz zu
Genau.
erzielen.
Ja, da ist es natürlich ein bisschen entspannter, ne? Man muss halt natürlich die Anfragen von seinen Abteilungen beantworten, je nachdem, wie die Struktur der Rechtsabteilung ist. Wie gesagt, bei uns war es relativ klein, so dass tatsächlich so gut wie alle Abteilungen mit ihren Fragen dann irgendwie bei uns aufgelaufen sind und wir im Team nicht hundertprozentig spezialisiert waren. Also jeder hatte natürlich schon noch ein bisschen sein Gebiet, was er im Kern gemacht hat. Aber grundsätzlich waren wir für alle A Anfragen zuständig. Das Einzige, was ausgelagert war bei uns, war das Arbeitsrecht. Das ist in den Unternehmen meistens in der Personalabteilung, verankert, weil das Arbeitsrecht einen ja auch prinzipiell als juristischen Mitarbeiter im Unternehmen selber in der Person berühren kann. Und da wäre es dann natürlich komisch, wenn man selber ein arbeitsrechtliches Thema hat und der Kollege, der es bearbeitet, der würde in der Rechtsabteilung direkt neben einem sitzen.
Ja, das ist, gäbe es wahrscheinlich ein paar Probleme, das ist richtig. Und ansonsten, ich glaube, das hast du eben schon mal kurz ausgeführt, in welcher Form, also du wirst dann gefragt, da kommt eine E-Mail aus einer Abteilung, rechtliche Frage, wie ist dann die Erwartung? Muss da sofort eine Antwort kommen? Welche Qualität muss die haben? Bist es nur du, die daran arbeitet? Konntest du dich nochmal mit Kollegen austauschen? Gab es überhaupt Kollegen, die auf deinem Bereich noch mitgearbeitet haben? Das wäre, glaube ich, nochmal interessant.
Ja, wir waren sozusagen irgendwie in meinem Bereich zu zweit. Und dann gab es praktisch noch jemanden, der so die Themen Handelsgesellschaftsrecht, also dann natürlich eher Gesellschaftsrecht,
Ja.
aufgrund der Struktur des Unternehmens beraten hat. Also der dann sozusagen den Vorstand beraten hat, was er wie entscheiden darf, welche Beschlüsse wo irgendwie erforderlich sind und dann halt auch auf den Vorstandssitzungen mit dabei war. Das war nochmal ein eigener ausgelagerter Bereich, aber ansonsten waren wir paar dann ein zusätzlicher Pool einfach, wo jeder irgendwie so nach der Zeit dann sein Themengebiet hatte, wo er schon sich ein bisschen auskannte und was er dann natürlich vorwiegend auch gemacht hat, damit man sich nicht immer neu einarbeiten musste. Aber ansonsten waren wir für alles zuständig. Genau, ja, und dann ist es tatsächlich so wie du sagst, also die Kollegen aus den verschiedenen Abteilungen wenden sich dann ein, meistens irgendwie per E-Mail. Aber schon da merkt man so den ersten Unterschied zur Kanzlei irgendwie. Also bei uns in der Kanzlei ist es ja so, je nachdem irgendwie, wenn man jetzt noch mit einem Mentor zusammenarbeitet als Junganwalt, dann kommt ja meistens der Mentor zu einem und sagt, naja, hier, der Mandant hat sich bei mir gemeldet, der hat folgendes Thema, schau dir das mal an irgendwie und dann sprechen wir drüber, beziehungsweise hier ist der Kontakt vom Mandanten, irgendwie klär das mal, falls du noch was brauchst. Und das ist, glaube ich, schon der erste große Unterschied zum Unternehmen, weil man im Unternehmen erstmal so ein bisschen lernen muss, wie ist denn überhaupt dieses Unternehmen aufgebaut? Wie tickt das denn überhaupt? Welche Abteilungen gibt es überhaupt? Welche Abteilung macht denn wirklich was inhaltlich? Mit welchen Fragen beschäftigen die sich überhaupt? Und mit welchen Themenbereichen? Und wie sind die Abteilungen untereinander auch verbunden? Weil es ja im Unternehmen immer so ist, dass jeder Bereich irgendwie mit dem anderen zu tun hat. Also jetzt bei einem
Ja.
Automobilhersteller zum Beispiel irgendwie ist es ja klar, es gibt eine Entwicklungsabteilung irgendwie, es gibt eine Qualitätsabteilung irgendwie, es gibt dann die reine Herstellungsabteilung und so. Und all diese Abteilungen irgendwie stellen sich natürlich Fragen, die sie aber auch irgendwie teilweise untereinander berühren. Und das nimmt echt erstmal einige Zeit in Anspruch, da so zu verstehen, wie das überhaupt läuft und wer überhaupt für was zuständig ist und wen dann auch welche Antwort überhaupt interessiert und welche vielleicht auch nicht, weil er dann sagt, ah, das ist gar nicht meine Abteilung, irgendwie, das ist mir wurscht.
Ja, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Vielleicht kannst du ja sagen, man sagt ja manchmal auch, also je größer das Unternehmen ist, das ist dann quasi ja, eine Behörde reduziert. Also das heißt, Zuständigkeit wird abgefragt oder beziehungsweise du sagtest eben, dass du zwischen den Abteilungen vielleicht sogar moderieren musstest. Also kommt da auch dem Unternehmensjurist, sage ich, eine Funktion zu, dass du das Bindeglied zwischen Abteilungen dort bist, weil du eben den gesamten Konzern, das gesamte Unternehmen besser überblickst, weil du eben für alle Abteilungen irgendwo Ansprechpartner und bist und verantwortlich und allen mit Rat und Tat zur Seite
Ja,
stehst.
definitiv. Also so sollte das natürlich sein, aber es ist ja auch klar, dass man das nicht ab Tag 1 sein kann, weil ab Tag 1 kommt man da natürlich ein bisschen an und denkt sich, alles klar, ich habe mir mal die Homepage des Unternehmens angeguckt, ich weiß grundsätzlich
Ja.
grob, was die machen. Aber das dauert halt wirklich eine ganze Weile, bis man da tatsächlich drin ist und überhaupt erstmal versteht, wie da welches Rädchen ineinander greift und dann auch tatsächlich man dafür ein Gefühl und ein Verständnis entwickelt und natürlich auch erstmal wissen muss, wer überhaupt die richtigen Ansprechpartner aus welchen Abteilungen sind. Wenn man jetzt vielleicht eine Rechtsfrage von der einen Abteilung bekommt, und man sich dann mit der beschäftigt und man merkt so, oh, das betrifft aber jetzt eigentlich auch eine andere Abteilung, muss man ja auch erstmal wieder rausfinden, wer ist denn da der zuständige Ansprechpartner, irgendwie, wer ist denn jetzt da auch intern für dieses Thema irgendwie wirklich zuständig und will der das jetzt überhaupt hören, oder stoße ich da eher auf ein bisschen Unmut, weil ich ihn damit in seiner Arbeit irgendwie zurückwerfe, weil er es vielleicht doch nicht so machen kann, wie er sich's vorgestellt hatte.
Also du brauchst natürlich auch gute Menschenkenntnis, Empathie, was man vielleicht ja manchmal sagt, für unseren Anwaltsberuf natürlich, also in der die Kanzleitätigkeit natürlich auch wichtig ist, aber wir sind natürlich auch schon fokussiert, sehr fachspezifisch auf unseren Bereich, bearbeiten das und reden dann mit dem Mandanten. Ich glaube, würdest du das auch bestätigen, ja, dass du im Unternehmen da deutlich mehr, sage ich mal, Empathie entgegenbringen musst, eben auch gegenüber Nicht-Juristen, weil du mit so vielen, also ich qualifiziere das einfach mal als Nicht-Juristen, soll nicht abwertend sein, aber weil du mit so vielen unterschiedlichen Fachrichtungen zu tun hast, wo jeder natürlich irgendwo, also wenn die Zuständigkeit geklärt ist, seine Aufgabe hat, du dort moderierst.
Ja, ist total. Das? Nee, hast du total recht. Genau so ist es tatsächlich. Und man muss ja auch sagen, irgendwie Jurist, nicht Jurist, irgendwie, man ist ja gegenseitig aufeinander angewiesen, weil wenn mir die Fachabteilung ihr Business gar nicht richtig erklären kann und ich dadurch gar nicht wirklich verstehe, was denn jetzt eigentlich das Problem ist, kann ich sie natürlich auch nicht beraten. Und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Man kann ein grandioser Jurist sein, wenn man nicht in der Lage ist, den Sachverhalt zu erfassen, egal ob in der Kanzlei oder im Unternehmen, dann wird man auch nicht die richtige Lösung präsentieren können, weil wenn ich vom falschen Sachverhalt ausgehe, dann werde ich niemals zur richtigen Lösung kommen. Ja, aber das ist tatsächlich, das erfordert im Unternehmen einfach auch wirklich sehr viel Zeit. Und das war ich so aus meinem Kanzleialltag einfach nicht gewohnt, weil ich es aus meinem Kanzleialltag natürlich auch gewohnt war irgendwie. Es ist ja kein Geheimnis, wir alle großen Kanzleien rechnen ja nach Stunde ab. Irgendwie dementsprechend muss man ja auch so ein bisschen gucken, irgendwie, dass man wirtschaftlich agiert und so. Und im Unternehmen irgendwie rechne ich natürlich meine Beratungsleistungen jetzt nicht gegenüber einzelnen Abteilungen ab, sondern da bin ich einfach da und bearbeite meine Themen. Da ist der Zeithorizont auch einfach oftmals ein anderer. Und ich musste auch lernen, mir einfach mehr Zeit zu nehmen, um die einzelnen Kollegen und Abteilungen und auch deren tägliches Doing erstmal besser kennenzulernen.
Das glaube ich. Und das wäre noch eine andere Frage von mir. Du hast jetzt viel von, sag ich mal, also mir von deiner juristischen Tätigkeit erzählt, kommt auf den Unternehmensjuristen, sag ich mal, da er Bindeglied ist, auch, sag ich, auch strukturelle, organisatorische Aufgaben
ja,
zu?
Ja, auf jeden Fall. Also je nachdem, was man natürlich macht. Sehr, sehr große Unternehmen haben ja tatsächlich größere Rechtsabteilungen. Die sind dann auch sehr spezialisiert gegliedert nach einzelnen Rechtsgebieten. Also zum Beispiel jetzt so ein BMW oder so, ne? Der hat natürlich eine Rechtsabteilung, wo es für jedes Rechtsgebiet irgendwie tatsächlich dann einzelne Juristen gibt, die nur dieses Rechtsgebiet bearbeiten. Das war bei uns, wie gesagt, nicht so. Und dementsprechend mussten wir natürlich auch viel Koordination da übernehmen, wenn wir externe Anwälte einschalten mussten, weil wir natürlich manche Themen einfach nicht selber klären konnten. Wenn es zum Beispiel Gerichtsverfahren gab, dann darf man das ja als Unternehmensjurist, darf man selber nicht vor Gericht auftreten. Und dementsprechend mussten wir das natürlich an externe Kanzleien geben. Und da ist man natürlich auch als Unternehmensjurist oft das Bindeglied, schon alleine psychologisch bedingt, weil es natürlich für die Kollegen aus der Fachabteilung ganz anders ist, wenn sie jetzt gerade mal irgendwie rüberkommen zu Michelle ins Büro und ihr mal kurz erzählen, was gerade so passiert ist, als wenn sie halt Herrn Meier in der hochtrabenden Kanzlei XY irgendwie anrufen, den sie noch nie gesehen haben, wo sie natürlich erstmal ganz andere Berührungsthemen haben. Und dementsprechend ist es oft so, dass man für sich selber dann auch bei der Arbeit immer wieder entscheiden muss, ist das jetzt wirklich eine Frage, die ich selber klären kann? Oder ist das eventuell ein größeres Thema, wo man sich vielleicht auch aus Haftungsgesichtspunkten einfach selber so absichern muss, dass man externe Kanzleien dazu schaltet. Und dann hat man natürlich oft einen Pool an Kanzleien, die man für bestimmte Themen irgendwie einsetzt. Und mit denen muss man dann natürlich auch die Koordination und die Kommunikation oftmals aufnehmen, damit man halt auch guckt, dass man von denen halt genau das bekommt, was man auch in dem Fall dann tatsächlich braucht.
Das heißt, du hast dann nochmal die Arbeit mit externen Kanzleien. Also wir kennen es ja aus unserer Praxis. Ich würde mal behaupten, man ist oft dankbar, wenn dort ein Unternehmensjurist ist. Denn dann das, was du jetzt vorhin schon gesagt hast, ist meistens irgendwie der Sachverhalt schon relativ strukturiert. Das ist jetzt besser, als wenn Frau Müller anruft und einem irgendwas erzählt. Also so kenne ich es. Das ist meistens dann schon etwas aufbereitet und die Frage ist konkretisiert. Du sagtest jetzt, wenn du mit du wählst unter den externen Kanzleien aus, gab es da für dich dann Präferenzen? Hast du das mit jemandem, den du jetzt besser kanntest? Oder wie, weil letztlich hast du ja entschieden, mit wem du dann dort zusammenarbeitest, oder wird das vorab vorgegeben?
Bei uns war es tatsächlich so, dass die Kanzleien schon vorgegeben waren, weil mit denen schon länger zusammengearbeitet wurde. Und wenn man mit denen zufrieden ist, dann behält man die natürlich auch im Zweifelsfall. Aber natürlich ist das auch eine Sache, wenn man halt jetzt ein neues Rechtsgebiet irgendwie braucht und da jemand externen braucht. Natürlich spricht man dann als Unternehmensjurist eher jemanden an, den man vielleicht auch schon mal aus der eigenen Praxis kannte, wo man weiß, dass man mit dem einfach gut arbeitet kann.
Ja.
Genau, und es ist dann meistens so, irgendwie die Fachabteilung bereitet den Sachverhalt auf. Man guckt da mit seiner juristischen Brille nochmal drüber, anhand der Problemstellung und anhand der Antwort, die man gerne bekommen möchte. Und im Endeffekt all das, das wirst du wahrscheinlich auch kennen aus deinem Arbeitsalltag, was man als Rechtsanwalt relativ oft hat, nämlich dass man dem Mandanten ein kleines bisschen hinterherlaufen muss, weil man
Ja, ein
vielleicht noch
bisschen
ein
manchmal.
paar mehr Antworten oder ein
Ein
paar mehr
bisschen.
Unterlagen, die aber sehr weit unten verwühlt sind,
Ja,
braucht.
wo du vorhin ja zu Recht auch sagtest, die Sachverhaltsaufarbeitung ist das essentielle
Ja,
Wichtige, wo man
genau.
sich teilweise ja selber fragt, was tue
Genau,
ich?
das machen wir als
Aber ja,
Anwälte ja
hast völlig
gerne
recht,
mal.
natürlich.
Irgendwie da ruft man dann nochmal an und sagt, ja, ich weiß, Sie haben voll viel zu tun, aber ich bräuchte unbedingt noch.
Es tut mir leid, das ist noch sehr wichtig, ja.
Genau. Und das ist natürlich ein Job, da versucht man natürlich als Unternehmensjurist irgendwie die Fachabteilung schon anzuhalten, weil man ja schon ganz gut einschätzen kann, was der Anwalt braucht, dass da tatsächlich schon alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, die man zur Verfügung stellen kann und auch im Zweifelsfall ehrlich kommuniziert wird, wo man vielleicht nur Behauptungen hat und aber nichts mehr zur Verfügung stellen kann, außer seine reine Erinnerung.
Ja, gut, die ist ja dann sehr viel wert.
Richtig. Das ist dann natürlich immer so ein Thema. Man selber weiß ja irgendwie aus der Anwaltssicht, woran es hapert bei der Bearbeitung und was dann vielleicht auch viel Zeit und dadurch auch Kosten produziert. Und das versucht man natürlich in der Vorbereitung dann als Syndikusanwalt einfach schon ein bisschen abzufedern, ne? Weil natürlich auch für ein Unternehmen irgendwie am Ende des Geschäftsjahres immer so ein bisschen geguckt wird, naja, was kostet mich denn was? Und man hat natürlich seine laufenden Kosten für seine Rechtsabteilung. Dementsprechend wird natürlich auch erwartet, dass schon einige Themen intern geklärt werden. Und wenn man dann Externe beauftragt, dass da jetzt nicht die Kosten immer ins Unendliche explodieren, sondern dass da auch einfach die interne Rechtsabteilung schon versucht, alles so gut zu steuern, dass die schnell und effizient arbeiten können.
Ja, wenn du den Punkt angesprochen hast, dann würde mich vielleicht noch eine andere Frage interessieren. Also man wird am Ende natürlich auch beurteilt seitens des Unternehmens. Du hast anders als in der Kanzlei ja nicht selber den Umsatzdruck, dass du den Umsatz gerieren musst, sondern du bist ja in der Verwaltung. Die Beurteilung von der Rechtsabteilung, also ich würde jetzt mal darüber noch kurz sprechen, Aufstiegschancen. Man kennt ja das nur von der Head of Legal, dann, also sagt es, mit Arbeitsrecht hat man wenig zu tun. Wie würdest du das beurteilen? Wie sind da die Chancen? Strukturen, wie lange dauert es, ob man aufsteigen kann, wer beurteilt das, hängt man immer auf der gleichen Position?
Also im Endeffekt ist es im Unternehmen ja immer irgendwie so strukturiert, dass pro Abteilung, und eine dieser Abteilungen ist natürlich auch die Rechtsabteilung, es sozusagen einen Head-Off gibt und einen Vertreter davon. Und das sind dann sozusagen die beiden, an die auch alle aus der jeweiligen Abteilung dann halt immer ihre Themen herantragen. Und diese Head-Offs tragen ihre Themen dann natürlich weiter, zum Beispiel irgendwie Richtung Vorstand oder so. Dementsprechend muss man sich natürlich immer relativ genau die Rechtsabteilung angucken, wenn man tatsächlich Karriere machen möchte und gerne aufsteigen möchte. Und man weiß, man ist jetzt in einer Abteilung, wo im Endeffekt alle gleich sind und es gibt nur einen Head-Off und der ist jetzt vielleicht auch nicht so viel älter als man selber und macht den Job jetzt auch noch nicht so lange und ist da auch sehr zufrieden. Dann wäre mein Bauchgefühl eher, dass wenn man wirklich groß Karriere machen will und damit den Hufen scharrt, dass das dann vielleicht nicht unbedingt direkt die richtige Wahl ist, weil klar, ne, eine Stelle muss frei werden, damit man sie machen kann. Und
Ja.
so ist das natürlich im Unternehmen dann auch. Also natürlich wird man intern irgendwie dann auch von seinem Chef irgendwie, von dem Head of Legal dann zum Beispiel irgendwie beurteilt, und das kommt alles in die Personalakte und so wird natürlich schon irgendwie auch ein Überblick darüber behalten, irgendwie wie gut man sich entwickelt. Aber wenn der Chef halt seinen Stuhl nicht frei macht, dann kann man sich natürlich noch so toll anstellen, wie man will. Dann muss man irgendwann einen Side-Move machen und in ein anderes Unternehmen wechseln.
Ja, kannst du da irgendwie sagen, also du hast jetzt ja zwei Unternehmen mitbekommen, nicht so lange Zeit, Fluktuation auf den Posten, mit denen du ungefähr zu tun hast, über dir, unter dir, war das in deiner Zeit viel gegeben oder ist das so, wie man sich das vorstellt, quasi, wer sitzt, der sitzt?
Also in den Unternehmen, wo ich war, irgendwie da gab es, wenn es irgendwie Umstrukturierungen im Unternehmen gab, die aber natürlich dann eher auch auf Vorstandsebene beschlossen werden, da war dann irgendwie viel Bewegung drin, oder wenn es jetzt ein Head of Legal war, der das schon länger gemacht hat oder der vielleicht von einer kleinen Rechtsabteilung dann auf eine große aufsteigen wollte oder so, dann war da auf jeden Fall Bewegung drin. Aber ansonsten war mein Eindruck jetzt irgendwie, dass die Position des Head of Legal für die Leute, die sie erreicht hatten, eine durchaus komfortable Situation dargestellt haben, weil der Arbeitsanfall wahrscheinlich im Verhältnis nicht so groß ist wie in der Kanzlei. Die Vergütung aber, glaube ich, durchaus sehr angemessen dafür ist.
Ja, okay. Ja, Michelle, dann hat's, wir sind ja alle sehr froh, dass wir dich auch wieder zurückhaben hier bei uns, nicht nur vom Team anwaltsein.de. Kannst du uns jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, wieso hast du dich dann am Ende doch wieder für die Tätigkeit in der Kanzlei entschieden?
Ja, vielen Dank für die Blumen, Vincent.
Natürlich.
Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich bei mir einfach so war, dass ich festgestellt habe, dass ich jemand bin, der sehr gerne sehr agil und sehr eigenverantwortlich arbeitet und auch sehr frei arbeitet. Und das ist hier in meinem Team bei uns auf jeden Fall immer schon gut möglich gewesen. Und das ist natürlich in Unternehmensstrukturen, wo es halt doch einfach noch ein paar mehr Vorgaben gibt, war das jetzt in dem Fall dann auf Dauer nicht so möglich. Und ja, dadurch habe ich einfach gemerkt, es war eine interessante Erfahrung für mich. Ich habe dadurch, glaube ich, auch wirklich sehr viel gelernt, was ich jetzt wieder gut in der anwaltlichen Praxis umsetzen kann. Aber tatsächlich dieser Aspekt, dass man eher noch ein bisschen wie ein Freiberufler agiert, auch im Sinne von selbst und ständig und dadurch aber auch eigenverantwortlich und entscheidend, wann man was macht. Das hat mir dann doch einfach mehr entsprochen und mich beim Arbeiten etwas glücklicher gemacht. Und tatsächlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn das Unternehmen sehr groß ist, malen die Mühlen so rum. Yes. Sehr langsam. es kann dann tatsächlich oftmals so ein bisschen was Verwaltungsartiges haben. Und das hat mich bei der Arbeit dann doch zunehmend gestört, weil ich gemerkt habe, dass mir das dann doch oftmals zu langsam voranging. Und als Anwältin ist es einfach so, wenn meine Mandanten mir nicht das zuarbeiten, was ich brauche, dann arbeite ich halt an zwei anderen Mandaten in der Zeit irgendwie und kann mich immer noch mit anderen Sachen beschäftigen und bin da nicht so von abhängig, wann wieder interne Meetings jetzt waren und muss wieder 25 Mal rückfragen, weil man ja doch auch noch ein anderes Verhältnis hat und nicht der externe Dienstleister ist. Genau, und so hat es mich wieder zurück zu uns verschlagen.
Ja, nee, es ist ja auch wunderbar. Wie gesagt, wir freuen uns sehr. Ja, Michelle, ich finde, du hast uns jetzt hier heute noch einen guten Einstieg, einen Überblick für die Zuhörer gegeben, was die Tätigkeit auch im Unternehmen darstellen kann. Positiv wie negativ. Ich fand es auch interessant, wie du die innere Organisation dargestellt hast und wie man sich dort zurechtfinden muss, eben auch auf den Hinweis, dass man natürlich viel Empathie entgegenbringen muss, nicht immer nur juristisch arbeitet, sondern eben auch mit Menschen und auch in einem Organisationschaos, in dem man sich ja dann selber auch befindet, zurechtfinden muss.
Ja, genau, hast du sehr gut so zusammengefasst.
Ja, so, das ist ja meine anwaltliche Tätigkeit. Ja, Michelle, ich danke dir ganz herzlich.
Ja, ich danke dir auch, Vincent. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und
Mir
schau mal,
auch.
wenn du jetzt deine nächste Folge machst, bist du schon ein alter Hase.
Da bin ich dann schon sehr erfahren. Wenn es Also, Michael, ich danke dir vielmals
Vielen
und
Dank und bis zum nächsten Mal.
Nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.